Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. In der Predigtreihe über biblische Entrückungslehre hören Sie heute den 9. Teil von Norbert Lied mit dem Thema »Dann ist der Teufel los«. Trotz der weniger guten Qualität dieser Aufnahme, und wir bitten Sie, dieses zu entschuldigen, möchten wir Ihnen auch diesen wichtigen Teil dieser Predigtreihe nicht vorenthalten und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Die biblische Entrückungslehre unter dieser Reihe hat Norbert Lied schon einige Themen behandelt. Der heutige Untertitel heißt »Dann ist der Teufel los«. Und ich lese aus dem 2. Thessalonicher, Kapitel 2, die Verse 3 bis 12, und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. 2. Thessalonicher 2, Verse 3 bis 12. Lasset euch von niemand verführen, in keinerlei Weise, denn er kommt nicht, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der da ist der Widersacher und sich überhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, so dass er sich setzt in den Tempel Gottes und vorgibt, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war? Und ihr wisst, was ihn noch aufhält, bis er offenbart werde zu seiner Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis des Frevels. Nur das, der es jetzt aufhält, erst muss hinweggetan werden. Und alsdann wird der Frevel offenbart werden, welchen der Herr Jesus umbringen wird mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Denn der Frevler wird auftreten in der Macht des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern und mit allerlei Verführung zur Ungerechtigkeit bei denen, die verloren werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben zu ihrer Rettung. Darum sendet ihnen Gott auch kräftige Irrtümer, dass sie glauben der Lüge, auf das gerichtet werden alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern haben Lust an der Ungerechtigkeit.
Freude hinführt. Wir loben dich, du Zweiter Thessalonicher Brief, wir haben über die vorhergehenden drei Verse schon geredet. Den letzten Sonntag, an dem ich hier Gottesdienst hatte, sprachen wir über Vers 3, über den schrecklichen Abfall der letzten Zeit, dass das auch an Gemeinde Jesu nicht vorübergeht. Wir sprachen davor an einem Sonntag über Vers 1 und 2 und heute Morgen über Vers 4 und einige andere Verse aus dem Kapitel 2. Thessalonicher Kapitel 2. Ich möchte vielleicht nochmal lesen, Vers 4 und 5, der sich widersetzt, der Antichrist, und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Dann ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat und mit Zeichen und Wunder der Lüge. Da ist der Teufel los, im buchstäblichen Sinn. Und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Liebe der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. An welche Parallele denken Sie bei Vers 10? Betrug der Ungerechtigkeit, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen. Genau dasselbe, ähnlich hat es der Jesus gesagt in Matthäus 24, 12. Die Ungerechtigkeit wird Überhand nehmen und die Liebe in vielen erkalten. Ja, wir sehen immer wieder die Parallelen, den roten Faden durch die ganze Prophetie der Bibel. Und deshalb sendet Ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass Sie der Lüge glauben, damit Sie alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Dann gibt es noch ein Wort in der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 12, was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte heute Morgen. Darum seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr in ihnen wohnt. Wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, öffne uns doch die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Weil die Zeit so ernst ist, Herr, und wir geöffnete Augen bekommen müssen über das, was heute vor sich geht. Wir danken dir für deine Liebe und Gnade zu uns, dass du der rettende Heiland bist. Amen. Dann ist der Teufel los. Das haben wir als Thema über diese Botschaft heute gestellt, und wir haben Ihnen jetzt gerade einige Verse gelesen, eigentlich doppelt gelesen schon. Ihn, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit Satans geschieht. Es kommt eine Zeit auf diese Welt zu, die hat die Welt noch nicht erlebt und noch nicht gekannt. Und mit dieser Zeit werden unheimliche Umwälzungen geschehen und es werden Dinge plötzlich möglich, die man nie für möglich gehalten hat. Der sich widersetzt, also der Mensch der Gesetzlosigkeit, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich überhebt über alles, was Gott heißt oder Gegenstand der Verehrung ist, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Dann ist der Teufel los. Viele Christen stellen sich hier die Frage bei diesem Bibeltext, ob mit diesem Tempel, der hier erwähnt ist, in welchem sich der Mensch des Verderbens hineinsetzt, ob damit die Gemeinde gemeint ist, als ob das mehr symbolisch vielleicht zu verstehen sei, oder darunter ein wirklich physischer Tempel, also ein Gebäude gemeint ist, der in Jerusalem stehen wird. Es gibt da eine Geschichte vom Geschichtsunterricht, und da sagt ein Lehrer seinen Schülern: Wenn die Frage gestellt wird, wer nun der bessere Feldherr von beiden war, Cäsar oder Pompeius, dann ist diese Frage unbedingt mit Ja zu beantworten. Ich bin der Meinung, dass beides zutrifft, aber beides an seinem Platz und in seiner Weise. Der geistliche Tempel, das ist die Gemeinde Jesu, das wissen wir. Es gibt mindestens 5 Stellen, glaube ich, im Neuen Testament, die darüber sprechen. Und der Tempel der Gemeinde Jesu wird heute derart verungeistlicht, dass es zum Himmel schreit. Der Geist des Antichristen sitzt in so mancher lokaler Gemeinde. Wir haben das letzte Mal darüber eigentlich, denke ich, hoffe ich, ausführlicher gesprochen, über den Abfall der letzten Zeit. In der lokalen Gemeinde findet Bibelkritik Raum, der Feminismus im höchsten Maß, der Modernismus und anderes, vieles mehr. Biblische Wahrheiten werden heute nicht mehr ernst genommen, sie werden unter den Tisch gekehrt oder einfach verbogen. Sünde wird toleriert. Wir leben ganz sicher in dem Zeitalter von Laodicea. Und wir müssen uns auch selber fragen, ich muss mich das fragen, Sie müssen sich das fragen ebenfalls. Wir sind ja auch als einzelne Leiber Tempel des Heiligen Geistes. Wie leben wir? Verunehren wir unseren Leib durch irgendwelche Nichtigkeit in dieser Welt? Gott sagt, den werde ich auch verderben. Das ist biblische Wahrheit. 1. Korinther, Kapitel 6. Aber darüber hinaus glaube ich, und darum geht es eigentlich heute Morgen in diesem Gottesdienst, dass der Tempel nach meiner Erkenntnis tatsächlich aber auch wirklich wieder gebaut werden wird und eines Tages, der Herr weiß wann, in Jerusalem stehen wird. Warum? Ich möchte versuchen, einige Dinge zu beleuchten, die mir bei diesem Thema und Überdenken dieses Themas wichtig geworden sind. Zunächst einmal, ganz sicher spricht der Apostel Paulus hier nicht von einzelnen Gläubigen, die ja auch deren Leiber Tempel des Heiligen Geistes sind, sondern er spricht in diesem Zusammenhang von einem weltumspannenden Ereignis, was also global zu sehen ist und die Welt betreffen wird. Es geht um das Auftreten des Antichristen und die Herrschaft Satans durch diesen Menschen. Es geht darum, um diese letzte, allerletzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt und mit dem Odem seines Mundes den Antichristen vernichten wird und den falschen Propheten. Es geht darum, um die Zeit, wo der Teufel tatsächlich los sein wird. Er ist heute in dem Sinne noch nicht so los, wie er dann los sein wird, wenn er vom Himmel auf diese Erde verbannt wird. Die letzten 3,5 Jahre. Wäre hiermit die Gemeinde gemeint, im 2. Thessalonicher Brief, dann würde das bedeuten, dass sich der Antichrist in den Tempel der Gemeinde setzen könnte und dass die Gemeinde ihn als Gott huldigen würde. Da steht hier ja, dass der Antichrist, der sich widersetzt gegen alles, dass er sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Das würde also bedeuten, dass die Gemeinde ist der geistliche Tempel Gottes heute, dass der Antichrist sich in die Gemeinde wirklich geistlich hineinsetzen kann und sich als Gott ausgeben kann und insofern auch von der Gemeinde dann angebetet werden wird. Das hieße als Konsequenz, dass der Heilige Geist nicht mehr die Herrschaft über die Gemeinde in dem Moment hätte, und das ist für mich schlichtweg unvorstellbar. Sicherlich, und das müssen wir hier ganz klar betonen, sicherlich kann sich in lokaler Gemeinde der Geist des Antichristen festsetzen, in lokaler Gemeinde. Aber bestimmt nicht in dem geistlichen Organismus der Gemeinde Jesu selbst. Es wird immer einen Kern wahrer, wiedergeborener, biblisch orientierter Gemeinde innerhalb lokaler Gemeinde geben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Heilige Geist sich in diese wirkliche Gemeinde, die es ernst meint und die mit Jesus geht, hineinversetzen kann. Sicherlich gibt es auch andere innerhalb der Gemeinde, sicherlich auch unter uns, wo der Antichrist, der Geist des Antichristen schon sein Werk tut. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 4, da geht es um einen tatsächlichen, so steht es ja da, Gegenstand der Verehrung. Ja, wir haben das gelesen, Luther sagt, so hat es der Hans-Jörg gelesen aus der Lutherbibel wahrscheinlich, was Gegenstand der Verehrung ist, ja, also der sich über alles erhebt, was Gegenstand der Verehrung ist, Luther sagt, was Gottesdienst ist und sich in den Tempel Gottes setzt und sich ausweist, dass er Gott sei. Dieser Gegenstand, dieser wirkliche, praktische Gegenstand der Verehrung ist immer der Tempel gewesen. Da stehen die Gegenstände des Gottesdienstes, womit man Gott gedient und geehrt hat. Und in diesen Tempel will der Antichrist sich hineinsetzen. Das ist ja das höchste Ziel Satans. Welchen höheren Triumph könnte Satan haben, als sich in einem wiedererrichteten Tempel Gott gleich zu machen? Ja? Das, was Gott immer getan hat. Im Tempel war er gegenwärtig. Genau das will Satan auch tun. Warum, können wir uns auch fragen, habe ich mich ganz praktisch gefragt, warum ist die Gemeinde denn geistlich überhaupt ein Tempel? Ich meine, das sagt die Bibel ja auch, dass wir ein Tempel sind, ein Tempel Gottes sind, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Aber warum eigentlich? Warum sind wir das? Haben Sie sich das mal gefragt? Warum sind wir als Gemeinde Jesu eigentlich überhaupt ein Tempel? Weil alles, was wir sind, sind wir alles und nur und ausschließlich in Jesus. Stimmt's? Alles, was wir sind, sind wir in Jesus. Darum heißt es auch immer wieder, wir sind der Leib Christi. Wir sind Glieder an seinem Leib. Wir sind lebendige Steine zusammengefügt zu diesem heiligen Bau Gottes. Alles, was wir sind, sind wir in Christus. Immer im Ziel auf ihn. Nun aber sagt Jesus einmal über seinen Leib in Johannes Kapitel 2, Vers 19 bis 21, dass sein Leib ein Tempel ist. Man dachte zuerst, er würde auch sprechen von dem wirklichen Tempel in Jerusalem, aber er sprach von seinem physischen, von seinem leiblichen Tempel und sagt, mein Tempel, mein Leib ist ein Tempel. Johannes Kapitel 2. In Christus, weil sein Leib der Tempel Gottes ist, sein Leib. In Christus, weil wir Glieder an seinem Leib sind, verstehen Sie, sind wir Tempel Gottes. Und genau das ist es, was Epheser Kapitel 2, Vers 21 sagt, auf welchem der ganze Bau, also lebendige Steine, ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Stehen wir? Zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Wir sind alles, was wir sind, in Christus. Wir sind der Tempel Gottes, weil wir Glieder an dem Leibe Jesu sind, der Tempel Gottes ist. Ist es möglich, dass der Antichrist sich in diesen Leib Christi hineinsetzen kann? In lokaler Gemeinde, jawohl. In einzelnen Gläubigen, die vielleicht vom Glauben abfallen, die in Sünde fallen, die ihren Leib der Schande, der Welt, der Sünde, dem Betrug zur Verfügung stellen. Oh ja, weh uns, weh uns. Aber organisch, Organismus gesehen, wir müssen davon ausgehen, auch überdenken, dass der wirkliche Tempel ja zur Zeit der Verfassung des 2. Thessalonischer Briefs noch stand. Der 2. Thessalonischer Brief ist ungefähr 51 nach Christus, sagt man, geschrieben worden. Der Tempel in Jerusalem ist 70 nach Christus zerstört worden. Also zur Zeit der Verfassung des 1. des 2. Thessalonischer Briefes stand der Tempel in Jerusalem noch. Der war noch da. Und darum, damit nun keine Verwechslung aufkommen kann, erwähnt der Apostel Paulus immer sehr deutlich, welchen Tempel er meint. Ob er nun den geistlichen Tempel meint oder tatsächlich ein Gebäude im Blick auf den Tempel, der damals noch stand, im Blick auf Jerusalem. An den Stellen, also ich habe sie nachgeschlagen, an den Stellen im Neuen Testament, wo der Tempel symbolisch zu verstehen ist und nicht wirklich ein Gebäude gemeint ist, wird dies auch jedes Mal erwähnt. Immer dort aber, wo der Apostel über den Tempel Gottes als Gemeinde spricht, also erwähnt er das auch. Dann sagt er das, so dass man immer wusste, wovon er gesprochen hat. Soweit ich weiß, sind das 5 Stellen im Neuen Testament. Ich lese Ihnen jetzt nur eine vor. 1. Korinther Kapitel 3, Vers 16 und 17, da heißt es: Wisst ihr nicht, dass ihr, sagt er, Gemeinde, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Das sind die ersten 2 Stellen. Dann wird es nochmal gesagt in 1. Korinther 6, 19, in 2. Korinther 6, 16 und in Epheser Kapitel 2, Vers 20 bis 21. Und jedes Mal wird gesagt, jedes Mal ist ganz klar, was der Apostel Paulus meint. Als der Herr Jesus einmal, wir haben es schon betont, als der Herr Jesus einmal über seinen Leib als Tempel Gottes sprach, wurde auch das deutlich erklärt, sodass niemand im Unklaren darüber war, eigentlich, oder im Unklaren darüber blieb, was er gemeint hat. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. In der Stelle nun, aus dem 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 4, die uns hier vorliegt, wird der Zusatz der Erklärung, der seid ihr, oder irgendetwas anderes, nicht erwähnt, sondern es heißt einfach Tempel. Darum glaube ich, dass der Apostel Paulus hier nicht über die Gemeinde spricht, sondern im Blick auf den Tempel Jerusalem auch tatsächlich den Tempel meint, und zwar den, der in Israel stehen wird zur Zeit der letzten großen Trübsal. Somit geht es hier nicht um eine Vergeistlichung oder um eine symbolhafte Bedeutung, sondern um einen wirklichen Tempel als Gebäude. Weiter, in der Offenbarung Kapitel 11, Vers 1 und 2, lehrt die Bibel deutlich, dass tatsächlich wieder ein Tempel vor den letzten 3,5 Jahren großer Trübsal in Israel errichtet sein wird. Es heißt in Offenbarung Kapitel 11, Vers 1 und 2, und es wurde mir ein Rohr gegeben, einem Maßstab gleich, und mir wurde gesagt, steh auf und miss den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Es wird so deutlich gesagt. Tempel, Altar, anbeten. Aber den äußeren Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. Also es geht hier um einen Tempel, um einen Altar, um Menschen, die dort anbeten und die dann stark bedrängt werden. 42 Monate, das sind die letzten 3,5 Jahre der großen Trübsal. Wenn dieser Tempel geistlich zu verstehen wäre, dann müssen wir uns fragen, ja, warum wird er denn abgemessen? Die heilige Stadt Jerusalem ist ja auch nicht in dem Sinne geistlich zu verstehen. Es ist ja eine wirklich existierende Stadt, die wird ja auch abgemessen. Es wird also physisch abgeschritten und auch die Anbeter, glaube ich, dürfen wir nicht nur geistlich sehen. Und auch den Altar, der dort beschrieben wird. Vielmehr, worum geht es? Worum geht es hier in Offenbarung Kapitel 11, Vers 1 und 2, wo die Bibel über einen Tempel spricht, der da ist, der da steht. Wenn die letzten 42 Monate beginnen. Mit der Entrückung, liebe Geschwister und Freunde, mit der Entrückung ist das eingeschobene Heilszeitalter der Gnade und der Gemeinde Jesu abgeschlossen. Die Vollzahl der Heiden ist eingegangen. Der Heilige Geist wird die Gemeinde in den Himmel holen, zu Jesus Christus, sie wird dort sein, wo er ist, für immer und ewig, ins Vaterhaus. Das eingeschobene Heilszeitalter der Gnade, wo es nur Leib Christi gibt, ist abgeschlossen. Jetzt erfüllt sich die letzte 70. Jahrwoche aus Daniel Kapitel 9, Vers 27. Und damit ist wieder eine, in Anführungsstriche, eine Art alttestamentlicher Zustand erreicht. Denn so wie die 69 vorhergehenden Jahrwochen alttestamentlich waren und nur das jüdische Volk und die Stadt Jerusalem betrafen, so wird die letzte 70. Jahrwoche der Anschluss daran sein und wieder vornehmlich das jüdische Volk betreffen. Natürlich gehen die Gerichte dann über auch auf die ganze Welt, aber heilsgeschichtlich vornehmlich das jüdische Volk. Und so wie in den ersten 69 Jahrwochen ein wirklicher Tempel in Jerusalem gestanden ist, und wo es wirklich Anbeter gab und wirklich Opfer und einen Altar, so wird auch wieder ein Tempel, nach meiner Erkenntnis, in der letzten 70. Jahrwoche in Israel stehen. Das ist der Anschluss an der 69. Dazwischen war das Gemeindezeitalter. Die Gemeinde ist jetzt aber weg. Und dann ist der Teufel los. Dann ist der Teufel los. Satan, der immer Gott sein will, wird einem Tempel zustimmen. Das sage ich jetzt, so ist es in meinem Herzen. Mit dem Ziel, sich hierin Gott gleich machen zu können. Das ist ja sein Ziel. Das ist ja sein Ziel, sein höchster Triumph. Er will das Volk, das Gott gehört, für sich gewinnen. Und darum wird er als Gott dieser Welt, er ist ja der Gott dieser Welt, die Völker dazu bringen, einen Tempel in Jerusalem zu dulden. Er wird es schaffen, was heute noch unmöglich ist. Der Antichrist wird ja zuerst einen Scheinfrieden bringen, sagt uns 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 3 und auch Offenbarung Kapitel 6. Und die Sehnsucht der Völker heute nach Frieden wird einen Tempel tolerieren. Ich glaube, dass die Sehnsucht der Völker heute nach Frieden derart gesteigert wird, schon heute redet ja alles davon, dass zum Schluss mehr oder weniger, natürlich mit Ausnahmen, der Antichrist doch alles unter einem Dach kriegt, was heute unmöglich ist. Und ich weiß es nicht, ob dann der Ruf von 1. Thessalonicher Kapitel 5, ja, Vers 3, Friede, Friede, jetzt ist keine Gefahr, jetzt haben wir Sicherheit, ob das nicht gerade auch den Tempel betreffen wird. Stellen Sie sich mal vor, das ist hier hypothetisch, das ist spekulativ, aber stellen wir uns das einfach mal vor, vielleicht neben der Moschee wird ein Gebäude erbaut werden. Mit Toleranz der Moslems, es würde einer fertig bringen. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Da würden alle schreien, Halleluja, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir den Frieden, ja? Aus dem Chaos, das die Entrückung bewirkt, wird der Antichrist auftreten und einen 7-jährigen Bund mit Israel schließen. Unter seiner Herrschaft wird es den Juden möglich, den Tempel zu errichten. Vielleicht in den ersten 3,5 Jahren. Wohin ja übrigens heute schon die Bestrebungen in Israel gehen. Ich habe nachgelesen, gerade jetzt, das war auch wunderbar, ich hatte eigentlich das Thema wirklich abgeschlossen, da bekam ich ein Buch in der Hand und da las ich Folgendes. Das Tempelinstitut, geleitet von Israel Ariel, hat mittlerweile nahezu alle 102 Tempelutensilien angefertigt. Diese Gegenstände können sogar besichtigt werden im Touristenzentrum des Tempelinstitutes in der Jerusalemer Altstadt. Es existiert auch eine Organisation namens Ateret Kohanim. Diese hat eine Yeshiva, also in Klammern heißt das da, Talmud-Akademie zur Ausbildung und Anleitung von Tempelpriestern ins Leben gerufen. Von diesen Yeshivas gibt es bereits mehrere in Jerusalem. Kleidung wird geschneidert, Harfen werden gebaut und mit Computerprogrammen Baupläne gefertigt. Es gibt einige Organisationen, andere sind wieder strikt dagegen, muss man auch sagen. Es gibt einige Organisationen, die sich sehr bemühen, den Tempel zu bauen. Fanatische Organisationen. Das Hauptgebet im jüdischen Gottesdienst, das habe ich in einem anderen Buch gelesen, was Sie vom Judentum wissen, heißt dieses. Das Hauptgebet im jüdischen Gottesdienst ist das sogenannte 18-Bitten-Gebet. Man nennt das auch Schmone Esrei. Es hat diesen Namen behalten, obwohl im Laufe der Zeit noch eine 19. Bitte hinzugekommen ist. Und da heißt es in der 14. Bitte der Juden, also was immer in der Synagoge und immer wieder gebetet wird, dort heißt es, nach deiner Stadt Jerusalem kehre in Erbarmen zurück, wohne in ihr, wie du gesprochen, erbaue sie bald in unseren Tagen als ewigen Bau und Davids Thron gründe schnell in ihr. Gelobt seist du, Ewiger, der du Jerusalem erbaust. Beten die Juden, also praktisch immer in der Synagoge, in ihren Gottesdiensten. In der 17. Bitte heißt es, dieses Gebetes, habe Wohlgefallen, ewiger unser Gott, an deinem Volk Israel mit ihrem Gebete und bringe den Dienst wieder in das Heiligtum deines Hauses. Und die Feueropfer Israels und ihr Gebet nimm in Liebe und mit Wohlgefallen und zum Wohlgefallen sei beständig der Dienst deines Volkes Israel. Und unsere Augen mögen schauen, wenn du nach Zion zurückkehrst in Erbarmen. Gelobt seist du, Ewiger, der deine Majestät nach Zion zurückbringt. Das beten die Juden also natürlich immer im Blick auf die Herrschaft des Messias. Ja? Bau den Tempel wieder, dass wir wieder opfern können. Und es wird geschehen, doch zunächst in sehr trüglicher, negativer Weise. In den Nachrichten aus Israel, da haben wir hier einen Bericht veröffentlicht, das Missionswerk, Tempelkonferenz heißt es dort, vielleicht haben Sie das gelesen, vom November 98, da heißt es, ein Teil der Leute, die heute vom israelischen Sicherheitsdienst überwacht werden, besuchten einen Kongress, der unlängst in Jerusalem abgehalten wurde. Seine Organisatoren nannten ihn die erste Tempelkonferenz. Der Kongress wurde von der Bewegung für den Wiederaufbau des Tempels organisiert, der Rabbiner Josef El-Boim vorsitzt. Der Einladung hatte El-Boim einen Grundriss des zukünftigen Tempels beigelegt. Bei dieser Konferenz wurde von ca. 2000 Menschen besucht. Ein Teil der Besucher gehört Organisationen und Zusammenschlüssen an, die sich im Bereich der Forschung und Lehre betätigen und sich vereinzelt schon tatkräftig auf die Errichtung des dritten jüdischen Tempels vorbereiten. Der Priesterstand soll neue Bedeutung erhalten und das Darbringen von Opfern wieder eingeführt werden. Neben altbekannten Gesichtern nahmen am Kongress auch viele Neulinge teil. Sämtliche Redner der Konferenz äußerten die Hoffnung, dass der dritte jüdische Tempel demnächst errichtet werden wird. Andere sind dagegen, da heißt es dann auch weiter. Andere Teilnehmer waren Moderator. Rabbiner, also da gibt es einen, Gershom Salomon, der ist ganz ein Fanatiker, der wird am liebsten die Obermoschee da in die Luft sprengen und seinen Tempel bauen, aber das wäre natürlich eine Katastrophe. Aber es heißt dann im weiteren Verlauf, andere Teilnehmer waren Moderator. Rabbiner Dov Lior aus Kiryat Arba wollte die Gemüter beschwichtigen. Er meinte, dass der Wiederaufbau, das hat mich irgendwie hat mich das getroffen, ja? Er meinte, dass der Wiederaufbau des Tempels und die rituelle Reinigung des Tempelberges keinesfalls zum Krieg führen werden. Das Gegenteil sei der Fall. Die Menschen in der Welt würden einander näher kommen. Hören wir es? Die Teilnehmer des Kongresses, die sich mit den verschiedenen Aspekten des Wiederaufbaus des Tempels befassten, erhielten aus unerwarteten Richtungen Unterstützung. Zum Beispiel der Erziehungsminister und andere verschiedene Persönlichkeiten mehr waren dafür. Ja, natürlich, liebe Geschwister, gibt es auf der anderen Seite auch noch 1000 Probleme, den Tempel zu bauen. Darum dürfen wir nicht, und ich glaube, das ist der Fehler, wir dürfen nicht für jetzt, für heute, vielleicht für 98 oder 99, ich weiß es nicht, aber wir dürfen nicht zur Gegenwart erwarten, dass jetzt ein Tempel gebaut wird. Obwohl einige Bestrebungen in Israel dahin gehen. Das wäre tatsächlich unmöglich. Wir würden sagen, ja, wenn die Israeliten damit anfangen würden, also die Obermoschee, der Felsendom, der da steht und so weiter, die Moslems, das gibt einen Weltkrieg. Aber Nach der Entrückung. Sehen Sie, in turbulenten Zeiten können sich die Dinge schnell verändern. Niemand, kaum jemand, hat mit der Rückführung der Juden in ihre Heimat gedacht, kurz nach dem Holocaust. Kaum jemand mit der Gewinnung 5 Krieger und die Kriege in Israel und die Rückgewinnung des Landes. Israel hatte sich nicht vorgenommen, Jerusalem in dem Sinne wieder einzunehmen. Schon vielleicht, sage ich mal, 2 oder 3 Jahre vorher und das vielleicht geplant. Wer hätte gedacht, dass die Einnahme Jerusalems und der Altstadt in 6 Tagen gelingen würde? Und da war der Tempelberg bereits in israelischer Hand. Und Moshe Dayan, der eben nicht so sehr religiös gewesen ist, ja, der hat ihn dann wieder unter arabischer Hoheit gestellt. Sonst wäre nämlich schon weg, der Tempelberg. Aber Moshe Dayan hat da vielleicht einen Fehler begangen. Jemand sagte, der Wiederaufbau des Tempels muss also durch ein größeres Ereignis bewirkt werden, ein Ereignis, das dramatische Auswirkungen auf die religiöse und politische Situation in Israel haben wird. Und ich frage mich, wird dieses dramatischste aller Ereignisse die Entrückung sein? Wissen Sie, wir sind doch Kinder Gottes. Glauben wir an die Entrückung, liebe Geschwister? Glauben wir daran? Können wir glauben, dass die Entrückung vielleicht sehr, sehr nahe vor der Türe steht? Wie dem auch sei. Wir glauben, dass der Herr Jesus Christus wiederkommt und dass seine Gemeinde in den Himmel entrückt wird. Dann müssen wir doch zwangsläufig auch glauben, dass das unheimliche Konsequenzen auf unsere Welt haben wird. Stellen Sie sich mal vor, da sind plötzlich Millionen von Menschen weg. Stellen Sie sich nur mal vor, was in Dübendorf passiert, wenn die Christen hier weg sind. Wenn Sie, wir sind ja jetzt nur eine kleine Handvoll hier in unserer Gemeinde, nicht wahr? Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind, ich hoffe, Sie sind gläubig, Sie sind verbunden mit Jesus und wiedergeboren. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was in Ihren Familien, in Ihren Gemeinden, in Ihren Wohnblocks allein plötzlich los ist, wenn Sie nicht mehr da sind. Und was das für ein Nachrichtengerenne gibt, für ein Chaos in dieser Welt, wenn die Gemeinde entrückt ist. Wissen Sie, ich glaube, sehen Sie, das ist es. Und nach der Entrückung ist der Teufel los. Dann ist der Teufel los. Wir sagen das manchmal so, was ist denn hier los? Ja, hier ist ja der Teufel los. Aber dann ist wirklich der Teufel los nach der Entrückung. Ich glaube, wir erahnen ja überhaupt viel zu wenig, liebe Geschwister, was alles möglich wird nach der Entrückung, wenn der Teufel los ist. Also ich will Ihnen bestimmt keine Ehre machen. Ich will nur das sagen, was hier steht. Nur das, was in der Bibel steht. Da ist die Rede von der Wirksamkeit Satans im Antichrist, der ja auch der Gott und Fürst dieser Welt genannt wird. Ist der Gott dieser Welt. Er ist der Gott dieser Welt, Satan. Ist der Gott dieser Welt. Überlegen Sie mal, Satan wird der Gott dieser Welt genannt und er wird sich als Gott in den Tempel setzen. Genau das ist sein Ziel. Es heißt, durch Machttaten, durch Zeichen, Wunder, Lüge wird so manche Religion und Ideologie vielleicht aufgegeben werden. Oder manches politische System sich auf einmal ändern. Diese Welt wird dem Betrug der Ungerechtigkeit verfallen und der wirksamen Kraft eines Irrwahns, sagt die Bibel, und der Lüge glauben. Es handelt sich bei der letzten Zeit unter dem Antichristen um eine Zeit, wie sie nie zuvor und nie nachher und niemals gegeben haben wird. Hier wird das Unmögliche möglich. Bitte erlauben Sie mir, dass ich das einfach nochmal lese. Ihm, dessen Ankunft gemäß der Wirksamkeit des Satans erfolgt, mit jeder Machttat. Überlegen Sie das mal. Und mit Zeichen und Wundern der Lüge und mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit für die, welche verloren gehen, dafür, dass sie die Lüge der Wahrheit zu ihrer Errettung nicht angenommen haben. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns. Man mag es ja kaum lesen. Wir haben ja keine Ahnung, wie ernst unsere Zeit ist, wie ernst sie wird. Da würden wir uns unter unseren Stühlen wirklich nicht mehr aushalten, liebe Geschwister. Da würden wir rausrennen, da würden wir alles geben, was wir haben, um diese Welt noch zu evangelisieren. Das wäre Wahnsinn, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Es ist kaum begreiflich. Sehen Sie mal, alleine der Satz, den ich gerade gelesen habe, hier in Vers 9, mit jeder Machttat. Stellen Sie sich das mal vor. Mit jeder Machttat tritt der Antichrist auf. Mit jedem Betrug der Ungerechtigkeit. Vers 10. Auch mit der Macht, einen Tempel zu bauen. Mit der Macht, Dinge zu bewerkstelligen, die heute noch undenkbar sind. Wie heißt es in Offenbarung 13, Vers 4, dieselbe Person? Und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, ein kleines Beispiel. Beispiele hinken immer, aber mich hat das sehr betroffen gemacht. Ich habe das am Radio verfolgt, in der Zeitung gelesen damals, als das Swissair-Flugzeug im September 98, ist noch nicht so lange her, abstürzte, brachte diese Katastrophe, diese schreckliche Katastrophe, etwas zustande, das mich in Staunen versetzte. Es war eine Katastrophe, nicht wahr? Es waren weit über 200 Menschen, die wirklich schlimm ums Leben gekommen sind und wir waren alle bedrückt und betroffen. Aber diese Katastrophe hat etwas aufgestellt, was vielleicht sonst undenkbar gewesen wäre. In Zürich, ich glaube auch in Genf und in Zürich, feierte man einen Trauer- und Gedenkgottesdienst, den ein katholischer Pfarrer, ein evangelischer Pastor, ein griechisch-orthodoxer Priester, ein jüdischer Rabbi und ein Islamgeistlicher gemeinsam und in Eintracht und Frieden abhielten. Das gibt es überhaupt keine Probleme. Also ich habe das verfolgt, ich habe das gehört, ich habe das gelesen, und das ist ein Ding. In einem Interview vorher betonte der islamische Geistliche, also der sah aus, der das ist die Liebe selber. Und wie der geredet hat. Und der islamische Geistliche sagte, ach, angesichts des Todes und dieser Katastrophen kommt es doch viel mehr darauf an, auf die verbindenden Dinge zu schauen, die uns Religionen eben verbinden und nicht auf die trennenden. Das hat diese Katastrophe zustande gebracht. Könnte jetzt nach der Entrückung, die ja für die Welt eine Katastrophe ist, beginnen die Gerichte Gottes, das Heilszeitalter der Gnade vorbei, können nach der Entrückung nicht ähnliche Dinge geschehen, dass durch einen Kompromiss, ich weiß es natürlich nicht, aber dass durch einen Kompromiss der Tempel oder ein tempelähnliches Gebäude gebaut wird unter Toleranz der anderen Religionen, wenn die sich mal vereinigen und zur Hure Babylon werden, was ist dann alles möglich, wenn der Teufel los ist? Der Tempel in Israel muss ja wieder gebaut werden, damit jüdische Gottesdienste und das Anbetungssystem wieder eingeführt und wieder geopfert werden kann, damit sich überhaupt gewisse Prophezeiungen in der Bibel erfüllen können. Ich meine, Daniel Kapitel 12, Vers 11 sagt ja deutlich, und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt ist, sind 1290 Tage. Hier werden Opfer sein und die werden aufhören, die werden unterbrochen. Und es heißt in Vers 1, um welche Zeit es da geht, nicht um eine Zeit, die sich irgendwann in der Geschichte erfüllt hat, vielleicht 70 nach Christus oder durch Antiochos Epiphanes, was alles natürlich schon ja, prophetische Vorbilder waren. Aber es handelt sich hier in Daniel Kapitel 12, Vers 1, um welche Zeit in dem Zusammenhang? Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und in bezüglich dieser größten aller Trübsale, und das ist die letzte Trübsal, von der Jesus ja auch gesprochen hat, hat er dasselbe gesagt, unser Herr, in Matthäus 24, da wird eine Trübsalzeit sein, wie sie von Anbeginn der Welt bis zum Ende nicht gewesen ist. Und wenn der Herr die Zeit nicht verkürzen würde, würde kein Mensch gerettet werden, wenn der Teufel los ist. Ja? Darum wird eben dann der jüdische Überrest noch gerettet, durch die gnädige Bewahrung Gottes. Und in Bezug zu dieser Trübsal heißt es in Vers 11, und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt sind, sind 1290 Tage. Also es betrifft dieser Gräuel der Verwüstung, betrifft die Zeit der größten Trübsal. Und darauf bezieht sich meines Erachtens auch der Herr Jesus Christus, unser Herr. Und ich weiß es natürlich nicht in Offenbarung Kapitel 11, Vers 1, aber glaube ich, wenn es da heißt, und mir wurde gesagt, steh auf und misst den Tempel Gottes und den Altar und die dort anbeten. Ich glaube, dass das die betrifft, dass es auch den Teil des Überrestes betrifft, dass ein jüdischer Tempel wieder aufgerichtet sein kann, dass ein Altar wieder besteht, dass ein Anbetungssystem wieder da ist, dass sogar wieder Opfer geopfert werden und dass ein jüdischer Überrest sich nach der Entrückung wieder nach Gott ausstreckt. Und die beten wirklich an. Und die werden von Gott auch besonders beurteilt und abgemessen. Aber die im Vorhof sind, das sind die Heiden oder ist der jüdische Teil, der den Bund mit dem Antichristen eingegangen ist und daran festhält und unter das Gericht Gottes kommt. Hören wir einmal hinein in das Gebet des Überrestes, die sich im Tempel befinden. Vielleicht ist das ja so ein Gebet, Jesaja 63, Vers 18 und 19. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest, wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflüssen. Eine Zeit, wie sie nie gewesen ist. Und wahre jüdische Anbeter werden wieder anbeten. Warum? Warum? Weil das Heilszeitalter der Gemeinde Jesu vorbei ist. Und damit ist der Heilige Geist nicht mehr in der Weise auf dieser Erde, wie er heute hier ist, innerhalb der Gemeinde Jesu. Dann hat man wieder, ich sagte es schon, eine Art alttestamentlichen Zustand. Und darum werden dann auch diese Juden, dieser Überrest wird auch im Tempel wieder Anbetung suchen und sich nach Gott ausstrecken. Und Gott wird vielleicht auch sicher zum großen Teil seine schützende Hand über sie strecken und sie bewahren. Das ist auch interessant, übrigens auch in den Evangelien, die sich ja immer ergänzen und immer die jeweilige Schau etwas anders darstellen. In Lukas zum Beispiel, in Lukas Kapitel 21, da ist nicht die Rede vom Gold der Verwüstung. Darum meinen viele, dass Lukas Kapitel 21 spricht von der Zerstörung Jerusalems 70 nach Christus. Matthäus 24 ja, spricht in der Weitsicht über die Zerstörung 70 nach Christus und über die letztendliche Zerstörung des Tempels und den Groll der Verwüstung. Darum ist in Matthäus 24 der Groll der Verwüstung erwähnt. Verstehen Sie? Können Sie vielleicht mal nachlesen. Aber lassen Sie mich das noch sagen. Ich habe schon angetönt, das ist das höchste Ziel Satans. Denn der Tempel bedeutet ja ein sichtbares Zeichen der Gegenwart und Regentschaft unseres Gottes. Der Tempel bedeutet sichtbare Wohnstätte des Herrn. Hier ist er seinem Volk nahe gewesen, über man kann mal sagen, Jahrhunderte, viele Jahrhunderte. Hier hat er sich seinem Volk geoffenbart. Dort wird er von seinem Volk geehrt und angebetet. Und genau das will der Teufel im Volk Israel zunichte machen. Genau das will er erreichen. Darüber will Satan sich setzen, anstelle Gottes. Anstelle Gottes. Und das wird nirgends sichtbar als in einem Tempel der Bittischen. Ja? Ich will mich dem Allerhöchsten gleich machen. Ich will dem Höchsten gleich sein. So steht es ja schon prophetisch in Jesaja Kapitel 14, hat Satan gesagt, als Luzifer vor seinem großen Fall. Denn wir müssen davon ausgehen, Offenbarung Kapitel 12, Satan ist aus dem Himmel herausgeworfen worden. Und es heißt, wehe euch! Denn der Teufel kommt zu euch hinab und hat einen großen Zorn, weil er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Und in dieser letzten 300 Jahre setzt er sich dann in den wiedererrichteten Tempel. Gut, wir müssen hier zum Schluss kommen, der Zeit halber. Aber das möchte ich doch noch sagen am Schluss, weil wir erinnern uns dann immer an das Kommen Jesu, an das erste Kommen Jesu als Heiland dieser Welt. Und das ist wunderbar. Er ist der, der Sünden vergibt. Und wir sollten alles daran setzen, dass dieses Evangelium in tausendfacher Art und Weise, und wir dürfen keine Kosten scheuen, dass dieses Evangelium verkündigt wird. Unser ganzes Leben einsetzen, unsere Kinder in Liebe dahin erziehen und ihnen sagen, Kinder, es lohnt sich nur eins, glaubt, es lohnt sich nur eins, Jesus zu lieben, Jesus zu kennen, ihm zu folgen. Alles andere ist nichts. Wir leben heute im Advent zu der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Die Lichter brennen und wie sie brennen. Überall, überall. Der Herr kommt. Das jüdische Gebet bzw. Gebetbuch ist über Jahrhunderte nahezu unverändert geblieben. Und dort in diesem Gebetsbuch sozusagen, das ist Ausdruck ihres persönlichen Glaubens. Und ich habe nachgelesen, dass es eine 13 Glaubenswahrheiten beinhaltet, unter anderem das jüdische Gebetsbuch mit einem Glaubensbekenntnis. Und das hat zusammengestellt der Gelehrte Moses Maimonides. Der hat 1135 bis 1204 gelebt. Und man sagt, dieses Glaubensbekenntnis ist kaum verändert worden, dieses Gebet. Und dort heißt es zum Beispiel im 9. Bekenntnis, ich glaube, dass die Tora nie vertauscht werden und keine andere vom Schöpfer ausgehen wird. Das beten die Juden im Bekenntnis, im gläubigen Bekenntnis, auch fast jeden Gottesdienst in der Synagoge. Und dann heißt es aber im 12. Bekenntnis, es ist ein weltberühmtes Gebet, das kennen Sie sicherlich auch, und das haben die Juden, die in die Gaskammer nach Auschwitz mussten, oft gebetet, das weiß man, das stammt von Maimonides. Ich glaube an das Erscheinen des Messias, und wenn er auch säumt, so harre ich trotzdem täglich seiner Ankunft. Es haben Menschen gebetet auf der Schwelle in die Gasöfen. Wir glauben doch, dass er kommt, dass der Messias kommt. Und im jüdischen Gebetbuch heißt es dementsprechend dann, er schickt am Ende der Tage unseren Gesalbten zu erlösen, die auf das Endziel der Erlösung harren. Und dann wird der Gesetzlose geoffenbart werden, der Herr Jesus beseitigen wird, durch den Hauch seines Mundes und vernichten durch die Erscheinung seiner Ankunft. Ich sagte bereits, ich hatte die Vorbereitung zu diesem Thema beendet und da bekam ich ein Buch in der Hand und da las ich, und es hat mir irgendwie wohlgetan, da las ich dann unter anderem in diesem Buch, ich habe mir das hier abgeschrieben, die Tatsache, schreiben die dort, die Tatsache der Wiedererstellung des Staates Israel im Jahr 1948, die Rückeroberung Jerusalems im Jahre 1967 und die verstärkten Anstrengungen zum Wiederaufbau des Tempels von Seiten der Juden lassen darauf schließen, dass wir uns dem Ende des gegenwärtigen Gemeindezeitalters und dem Beginn der Trübsalzeit nähern. Gottes Endzeitszenario nimmt Formen an und konzentriert sich auf einen wieder auferbauten Tempel in Jerusalem. Gottes Hand ist spürbar am Werk. Haben wir einen Blick dafür? Stellen wir uns darauf ein. Aber machen wir auch mit unserem Tempel, wo wir eigentlich das letzte Mal darüber gesprochen haben, machen wir mit unserem Tempel ernst. Ich mit meinem, du mit deinem. Frag dich doch heute mal, womit verunehrst du in deinem Leben den Tempel des Heiligen Geistes, der dir von Gott gegeben ist? Bist du bereit, diesen deinen Tempel, deinen Leib zu heiligen und Gott ganz zur Verfügung zu stellen? Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir leben in einer so ernsten Welt und wir sehen, wo es uns doch immer noch so gut gehen darf, Herr, aber wie um uns herum die Welt zusammenzubrechen scheint. So viel Elend, Herr, so viel Not, so viel Katastrophen, so viel Krankheit, so viel Erschütterungen, Herr Jesus Christus. Hilf mir, Herr, oh Herr, dass ich nicht ein Redner bin, Herr, sondern wirklich auch ein Täter deines Wortes. Nicht ein Hörer, sondern ein Täter. Hilf uns allen, dass wir mit Hand anlegen, dass wir anpacken, dass wir wirklich unsere Leiber zuerst, unser Leben und das, was wir sind und haben, Herr, dir und deinem Reich zur Verfügung stellen, damit Gemeinde Jesu gebaut wird, damit noch etliche herausgerettet werden, damit noch viele zum Glauben kommen an dich, gerade in dieser Weihnachtszeit jetzt. Gebrauche auch alle Literatur, die hinausgeht und jeder überall, wo dein Wort verkündigt wird, Herr, gib deinen Segen und hilf mir und uns auch einzustellen, Herr, auf deine Ankunft, auf deine Wiederkunft, zur Ehre deines Namens. Amen.
In der Predigtreihe über biblische Entrückungslehre hörten Sie soeben den 9. Teil von Norbert Lied mit dem Thema »Dann ist der Teufel los«. Wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reichlich gesegnet wurden. Sollten Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe benötigen, dürfen Sie sich vertrauensvoll an uns wenden. In unserem Verlag können Sie viele wertvolle Bücher, aber auch Predigt- und Lieder-CDs beziehen. So ist auch die eben gehörte Botschaft auf CD erhältlich. Gerne schicken wir Ihnen auch unseren kostenlosen Verlagsprospekt zu. Sie haben 3 Bestellmöglichkeiten zur Auswahl. Erstens, schreiben Sie uns. Die Postadresse lautet Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole, Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Zweitens, bestellen Sie übers Internet. Unsere Homepage lautet www.mnr.ch. Ich wiederhole, www.mnr.ch. Drittens, rufen Sie uns an unter 0041 für die Schweiz 44952 1414. Ich wiederhole, 0041 für die Schweiz 44952 1414. Für Deutschland 07745 8001. Ich wiederhole, 07745 8001. Und nun wünschen wir Ihnen gottesreichen Segen und seine Gnade, das Gehörte in Ihrem persönlichen Leben konkret werden zu lassen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.